SRF 1.
Halb 1, Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Das sind die Mittagsthemen. Alle sollen zahlen. Der Nationalrat sagt Ja zu neuen Radio- und Fernsehgebühren. Der Schweizer Finanzplatz soll sauberer werden. Der Ständerat will die Massnahmen gegen Geldwäscherei verschärfen. Es wird gebaut wie wild. Die Baubranche hat ein Rekordjahr hinter sich. Starke Schweizer Abfahrerinnen in Lenzerheide. Lara Gut gewinnt, Frenzi auf den Platten fährt auf Rang 3. Und im Tagesgespräch um 1 das große Mysterium um Flug MH370. Wir sprechen mit dem Leiter der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle. Im Studio sind Brigitte Kramer und Nina Gigax mit den Nachrichten.
Alle Haushalte und größere Unternehmen sollen künftig Radio- und Fernsehgebühren bezahlen. Auch solche, die keine Empfangsgeräte haben. Diesem Vorschlag des Bundesrats hat der Nationalrat zugestimmt. Der Bundesrat begründet die Abgabe damit, dass heute Radio- und Fernsehprogramme auch über Handys und Computer empfangen werden können und es kaum noch Haushalte gibt, in denen niemand TV schaut und Radio hört. Entschieden hat der Nationalrat, dass auch künftig der Bundesrat die Höhe der Empfangsgebühr festlegt. Laut Bundesrat würde die Gebühr etwa 400 Franken im Jahr betragen, statt 462 Franken wie heute. Der Ständerat will Geldwäscherei erschweren. So soll es nicht mehr erlaubt sein, etwas mit mehr als 100.000 Franken Bargeld zu bezahlen. Höhere Beträge müssen künftig zwingend über eine Bank abgewickelt werden. Und Steuerbetrug soll neu als Vortat zur Geldwäscherei gelten, falls mehr als 300.000 Franken Steuern hinterzogen worden sind. Damit will der Ständerat die Regeln zur Geldwäscherei den Vorgaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD anpassen. Das Schweizer Baugewerbe hat ein Rekordjahr hinter sich. Noch nie wurde in der Schweiz so viel gebaut wie 2013. Dies teilte der Schweizerische Baumeisterverband mit. Rund 20 Milliarden Franken Umsatz machte die Baubranche und bügelte damit den Einbruch des Vorjahres wieder aus, der vor allem dem schlechten Winterwetter zugeschrieben worden war. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen die älteste Tochter des usbekischen Präsidenten, gegen Gulnara Karimova. Der Verdacht: Geldwäscherei. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilt, hat sie in der Schweiz Gelder in der Höhe von über 800 Millionen Franken beschlagnahmt. Diese Gelder könnten aus mutmaßlich unrechtmäßigen Vorgängen im usbekischen Telekommunikationsmarkt stammen. Ein ehemaliger Banker der Credit Suisse ist in den USA verhaftet worden. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg soll der Mann Amerikanern bei Steuerdelikten geholfen haben. Die Credit Suisse bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur SDA, dass der Mann 15 Jahre lang für eine Tochtergesellschaft der CS gearbeitet hatte. Die Credit Suisse verhandelt zurzeit mit Washington wegen Vergehen gegen die US-Steuergesetze. Im Zentrum der türkischen Metropole Istanbul sind zehntausende Menschen zur Beerdigung eines verstorbenen 15-Jährigen zusammengekommen. Der Knabe war letzten Juni bei einer Demonstration gegen die Regierung von einem Tränengasgeschoss der Polizei am Kopf getroffen worden. Er lag seither im Koma und ist gestern gestorben. Daraufhin nahmen landesweit tausende Demonstranten an neuen Protesten gegen Regierungschef Recep Erdogan teil. In Israel müssen in Zukunft auch ultraorthodoxe Juden Militärdienst leisten. Das Parlament hat einem entsprechenden Gesetzesvorschlag der Regierung zugestimmt, wie israelische Medien berichten. Das neue Gesetz sieht vor, dass die Wehrpflicht schrittweise eingeführt wird. Allerdings sind zahlreiche Ausnahmen vorgesehen. Die Opposition hatte die Abstimmung im Parlament boykottiert. Die ultraorthodoxen Juden lehnen den Wehrdienst vehement ab. Uli Hoeneß, der Präsident des FC Bayern München, soll Steuerschulden von mindestens 27,2 Millionen Euro haben. Nachdem dieser Betrag am Prozess in München von einer Finanzbeamtin genannt wurde, hat ihn auch die Verteidigung von Uli Hoeneß anerkannt. In der Anklage war lediglich die Rede von 3,5 Millionen Euro Steuerschulden gewesen. Das Gericht könnte schon morgen am vierten Prozesstag ein Urteil fällen. Am Weltcup-Finale auf der Lenzer Heide hat die Schweizerin Lara Gut die Abfahrt gewonnen, vor der Österreicherin Elisabeth Görgl. Auf den nächsten beiden Plätzen folgen zwei weitere Schweizerinnen, Frenzi Auf den Platten und Fabienne Sutter. Die deutsche Maria Hövel-Riesch gewann die Gesamtwertung in der Abfahrt. Bei den Männern siegte der Österreicher Matthias Mayer. Zweite wurden gemeinsam der Amerikaner Ted Ligety und der Italiener Christoph Innerhofer. Sandro Villetta wurde als bester Schweizer Siebter, Carlo Janka Neunter und Patrick Küng Elfter. Der Norweger Axel Svindal gewann den Abfahrts-Weltcup. Das Wetter. Bis morgen Abend bleibt es in der ganzen Schweiz meist wolkenlos. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 15 und 20 Grad.
Ziffer 36, Rendezvous, so geht es bei uns weiter. Bar bezahlen nur noch bis 100.000 Franken. Das eine der Massnahmen gegen Geldwäscherei. Wir schauen uns die neuen Regeln genauer an. Tatort Klassenzimmer, warum Diebe immer häufiger in Schulhäuser einbrechen.
Wenn man sich vorstellt, in wie viele Privatwohnungen oder Häusern man einbrechen müsste, um die gleiche Anzahl von Computern stehlen zu können, dann kann man sich gut vorstellen, dass man da halt einfacher zu seinem Geld kommt.
Dann, er sei ein talentierter Opportunist, sagen Kritiker über Aleksandar Vučić. Er dürfte die kommenden Wahlen in Serbien gewinnen. Das Porträt. Und der Kampf ums libysche Öl und das Gerangel um die Macht im Land. Zuerst nun zu den Radio- und Fernsehgebühren. Künftig sollen also alle Haushalte und größeren Betriebe für Radio und Fernsehen bezahlen und nicht wie bisher nur jene, die ein Radio- oder Fernsehgerät besitzen. Die neuen Medien, das Internet zum Beispiel, haben die Abgrenzung nämlich zunehmend schwieriger gemacht. Deshalb hat sich der Nationalrat heute für einen Systemwechsel ausgesprochen. Aus dem Bundeshaus Cordin Vinzenz.
Gut 460 Franken muss heute zahlen, wie er Radio hört und Fernsehen schaut. Gut 90% dieser Einnahmen gehen an die SRG, gut 4% an private Anbieter. Radio- und Fernsehgebühren müssen auch heute schon Betriebe zahlen, wenn dort elektronische Medien genutzt werden. Weil man aber heute nicht mehr nur mit dem klassischen Radio Radio hören und auf dem herkömmlichen Fernseher fernsehen kann, sind die Abklärungen und Kontrollen der Bilag, der Swisscom-Tochter, die die Gebühren eintreibt, immer aufwendiger und schwieriger geworden. Darum brauche es den Systemwechsel, sagte etwa Viola Amherd von der CVP.
Wer den Tatort oder auch Voice of Switzerland am konventionellen Fernsehgerät schaut, bezahlt eine Gebühr. Wer dasselbe an seinem PC macht, bezahlt nichts. Das geht offensichtlich nicht auf, ist nicht begründbar.
Die Gebühr für alle Haushalte sei dagegen einfach und effizient und komme erst noch 60 Franken billiger. Das hat der Bundesrat versprochen. Ganz anders argumentierten die Gegner. Die Haushaltgebühr sei nichts anderes als eine neue Steuer, eine Mediensteuer. Dazu brauche es ihrer Ansicht nach zwingend eine Volksabstimmung, sagte Nathalie Rickli von der SVP. Und bevor man so etwas beschließe, müsse man erst einmal genau definieren, was für einen Service public heute noch nötig sei und wie teuer der sein dürfe.
Braucht es in der heutigen Zeit 18 Radio- und 7 Fernsehsender der SRG? Was machen bereits Private? Was die SRG schon macht. Welche Sendungen können Private machen, wenn sie die SRG nicht mehr über Gebühren finanzieren würde? Wie viele Gebühren könnten wir so einsparen und mehr Medienvielfalt ermöglichen?
Sympathien für Ricklis Argumente gab es auch in der FDP. Die Fraktion sei gespalten, was die einheitliche Abgabe anbelange, sagte Fraktionschefin Gabi Huber. Und die FDP finde auf jeden Fall auch,
dass Bundesrat und SRG nicht nur über den Inhalt des Service Public diskutieren, sondern bei nächster Gelegenheit das Angebot tatsächlich straffen und anpassen.
Bundesrätin Doris Leuthardt hatte kein Verständnis für all die Kritik, denn es gehe ja in erster Linie um eine Entlastung der Gebührenzahlenden.
Jedes Mal kritisieren Sie uns, die Gebühren werden höher, Abgaben werden höher. Ja, jetzt hier senken wir sie, können wir sie senken mit diesem neuen System und Sie sind wieder dagegen.
Diesen dringend nötigen Systemwechsel jetzt auf die lange Bank schieben wäre falsch. Die Diskussion über den Service Public müsse und werde man unabhängig davon führen. Eine klare Mehrheit im Nationalrat unterstützte diese Haltung und stimmte für die neue Abgabe. Die Mehrheit war auch dagegen, dass es weiterhin dauerhaft Ausnahmen geben soll, auch dann nicht, wenn jemand schriftlich versichert, dass er kein Gerät besitzt, mit dem er Radio hören oder Fernsehen schauen kann und auch Ja sagt, dass er amtliche Kontrolleure zulassen würde.
Cordin Vinzenz. Der Ständerat hat sich heute mit Geldwäscherei beschäftigt. Bereits heute gilt die Schweiz in der Bekämpfung der Geldwäscherei als vorbildlich. Trotzdem will der Bundesrat den Kampf gegen unsaubere Gelder noch verstärken. Er schlägt ein ganzes Bündel von Massnahmen vor, die es noch schwieriger machen sollen, über die Schweiz schmutzige Gelder zu waschen oder den Terrorismus zu finanzieren. Doch einige dieser Massnahmen sind umstritten. Heute hat als erster Rat der Ständerat über die Verschärfungen diskutiert und ist dem Bundesrat weitgehend gefolgt. Bei mir im Studio ist nun Jan Baumann von der Wirtschaftsredaktion. Was sind denn die wichtigsten Punkte, über die der Ständerat heute Vormittag debattiert hat?
Ja, es standen drei Fragen im Mittelpunkt. Der wohl heikelste Punkt war das Bargeldverbot ab 100.000 Franken. Dann ging es zweitens ums Thema Inhaberaktien, also um die anonyme Beteiligung an einem Unternehmen. Der Knackpunkt dabei ist, dass sich ein Aktionär bei Inhaberaktien nicht von vornherein zu erkennen geben muss. Und das soll sich nun ändern. Ein dritter wichtiger Punkt waren die Steuerdelikte als sogenannte Vortat zur Geldwäscherei.
Im Vorfeld hat vor allem das Bargeldverbot viel zu reden gegeben. Was ist daran so umstritten?
Da geht es zum Beispiel darum, ob man zum Beispiel eine teure Uhr für über 100.000 Franken einfach so mit tausender Nötli bar über den Ladentisch bezahlen darf oder eben nicht. Der Bundesrat will bei Barzahlungen neu eine Limite, also eine Obergrenze einführen und sagt, der Betrag, der 100.000 Franken übersteigt, der muss künftig über eine Bank abgewickelt werden. Denn bei den Banken, da gelten heute schon strenge Vorschriften. Die müssen bei solchen Summen heute schon prüfen, woher das Geld kommt und ob Geldwäscherei im Spiel ist. Die Mehrheit des Ständerates ist dem Bundesrat gefolgt und sagt, so eine Obergrenze bei den Barzahlungen ist sinnvoll. Es hat sich in der Praxis eben gezeigt, dass heute kaum noch jemand mit dem Köfferli voller Banknoten in den Laden kommt, um eine Luxusuhr zu kaufen.
Ich möchte noch einen weiteren Diskussionspunkt herausgreifen, die Steuerdelikte. Um was geht es da im Kern?
Nach dem Willen des Bundesrates und jetzt auch des Ständerates soll ein Steuerdelikt künftig als Vortat zur Geldwäscherei gelten, und zwar dann, wenn die hinterzogenen Steuern die Summe von 300.000 Franken übersteigen. Das bedeutet, wenn eine Bank einem Steuerbetrüger auf die Schliche kommt, der in einem Jahr vermutlich mehr als diese 300.000 Franken am Fiskus vorbei zu schleusen versucht hat, dann erstattet die Bank Meldung an die Behörden. Wichtig ist hier, es geht nur um schwere Fälle von Steuerbetrug, wenn also zum Beispiel Urkunden gefälscht wurden. Die einfache Steuerhinterziehung, die ist keine Vortat zur Geldwäscherei. Und abschließend kann man noch sagen, die Schweiz dürfte insgesamt mit dem heute vom Ständerat gutgeheißenen Maßnahmenpaket an Glaubwürdigkeit gewinnen im Kampf gegen die Geldwäscherei. Das sind alles Verschärfungen des Abwehrdispositivs gegen kriminelle Gelder. Heute im Ständerat waren sich eigentlich auch alle einig, der Finanzplatz Schweiz soll auf keinen Fall ein Umschlagplatz sein für schmutzige Gelder. Also keine Reinwaschung von Geldern aus dem Menschenhandel zum Beispiel, keine Reinwaschung von Drogengeldern und keine Drehscheibe sein für den unerlaubten Waffenhandel.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Jan Baumann von der SRF Wirtschaftsredaktion. Die Meldungen häufen sich. Gleich in mehreren Schweizer Kantonen wurde in letzter Zeit in Schulhäuser eingebrochen. Und die unbekannten Täter haben es offenbar immer auf die gleiche Beute abgesehen. Computer, Laptops, PCs, iPads samt Zubehör. Der Schaden geht mittlerweile in die Hunderttausende. Inlandredaktor Peter Maurer.
Das macht offenbar immer mehr Schule. Raubzüge durch Schweizer Schulzimmer. Dazu nur ein paar der einschlägigen Schlagzeilen der letzten Wochen.
14 Computer aus Schulhaus gestohlen.
Einbrecher klauen Laptops aus Schule.
Rund 100 Computer aus Schule gestohlen.
Laptops im Wert von mehreren 10.000 Franken weg.
Die Täter sind interkantonal tätig. Zugeschlagen haben sie bislang in zahlreichen Schulhäusern der Kantone Zürich, Luzern, Uri, Schwyz und Graubünden. Martin Büss von der Schweizerischen Kriminalprävention stellt fest:
Das ist in der Tat ein neues Phänomen.
Das bestätigt auch Florian Grossmann von der Kantonspolizei Schwyz und ergänzt:
Es hat immer schon Einbrüche gegeben, aber das sind Einzelfälle, wenn die Täterschaft sich in die Schulhäuser begeben hat.
Jetzt sind es nicht mehr Einzelfälle und die Täter gehen zielstrebig und unzimperlich vor. Sie kommen in der Nacht, wuchten Türen und Schränke der leeren, unbewachten Schulhäuser auf und transportieren zum Teil in großen Mengen Informatikmaterial ab. Hier, glaubt man bei der Polizei, sind keine Anfänger und Amateure am Werk. Man gehe vielmehr davon aus, sagt Grossmann,
dass es sich da um eine Tätergruppierung handelt, die irgendwie dürfte organisiert sein, weil sie gezielt auf bestimmte Deliktsgut, sprich elektronische Geräte, abgesehen haben.
Und Kriminalpräventionsspezialist Böss vermutet,
dass eine Bande hier ein lukratives Geschäft in Anführungszeichen gefunden hat.
Stichwort Computerdiebstahl auf Bestellung. Möglich, sagt Martin Böss.
Hankerum muss man auch sehen, dass sich ein relativ neuer Laptop, wie er in den Schulen gebraucht wird, dass sich dieser sowieso immer gut verkaufen lässt.
Zum Beispiel wird das Diebesgut übers Internet angeboten. Tatort Schulhaus. Kommt nicht von ungefähr, meint Böss.
Wenn man sich vorstellt, in wie viele Privatwohnungen oder Häuser man einbrechen müsste, um die gleiche Anzahl von Computern stehlen zu können, dann kann man sich gut vorstellen, dass man da halt einfacher zu seinem Geld kommt.
Tatort Schulhaus. Wie kann der Schutz vor Einbrechern, die es auf teure Computer abgesehen haben, verbessert werden? Zwei Tipps von Bruno Lütti, Dienstchef Sicherheitsberatung der Kantonspolizei Bern. Erstens:
Beispielsweise, dass Informatikräume mit sehr hochwertigem Material nicht ebenerdig, also im Erdgeschoss, zugänglich gemacht werden.
Dort, wo man quasi ungehindert rein- und rausspazieren kann. Und zweitens:
Wenn diese Räume zum Beispiel im ersten oder zweiten Stock installiert werden, dass auch die Tür zu diesem Raum einbruchhemmend gestaltet ist und mit einem Einbruchmeldealarm versehen ist.
Hilfreiche Gratistipps vom Fachmann, deren Umsetzung allerdings auch etwas kosten.
Gerade mal 90 Minuten hat der heutige dritte Prozesstag gegen Uli Hoeneß gedauert. Den Steuerbetrag, den der Präsident des Fußballclubs Bayern München hinterzogen haben soll, beziffert das Gericht auf inzwischen 27,2 Millionen Euro. Und die Verteidigung hat diesen Deliktsbetrag heute Morgen akzeptiert. Kasper Selg, Sie beobachten für uns diesen Prozess. Die Verteidigung akzeptiert also, dass Hoeneß Steuerschulden von 27,2 Millionen nicht bezahlt hat. Was bedeutet das jetzt?
Das bedeutet, dass der zur Anklage stehende Sachverhalt, also die gewaltige Dimension dieser Steuerhinterziehung, nicht mehr bestritten ist, dass also auch keine weitere Beweisaufnahme mehr nötig ist. Jetzt geht es nur noch um die juristische Beurteilung dieses Sachverhalts. Die kann mit den beiden Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung morgen Vormittag voraussichtlich und dann mit dem Urteil voraussichtlich morgen Nachmittag abgeschlossen werden, wenn nicht heute noch eine der beiden Parteien weitere Anträge stellen sollte. Damit wird nicht gerechnet, also mit dieser Anerkennung könnte der Prozess bereits morgen Abend beendet werden.
Die Deliktsumme ist sehr hoch. Heißt das, Hoeneß muss ins Gefängnis?
Die Verteidigung wird das natürlich noch zu verhindern versuchen, aber sie kann das nur noch auf eine einzige Art und Weise angesichts dieses gewaltigen Deliktsbetrages, nämlich indem sie nachweist, dass die Selbstanzeige, welche Uli Hoeneß vor einem Jahr eingereicht hat, die notwendigen Bedingungen erfüllt habe. So eine Selbstanzeige verhindert effektiv eine Strafe vollständig, wenn sie rechtzeitig und vollständig war. Rechtzeitig heißt, sie muss erfolgt sein, noch bevor die Steuerbehörden von dem Fall wussten. Das ist, wenn überhaupt, dann sehr, sehr knapp gewesen, nach Aussage der Zeugen gestern. Also da wird es schon eng. Und das zweite Kriterium, vollständig, das war natürlich nicht gegeben angesichts der immer höheren Zahlen, die jetzt bekannt wurden. Nur wird die Verteidigung da geltend machen, dass Hoeneß damals bei der Selbstanzeige alles auf den Tisch gelegt habe, was er selber zu jenem Zeitpunkt überhaupt gewusst habe. Ob ihm das Gericht das abnehmen wird, weil das wäre ja letztlich ein selbstverschuldetes Unwissen gewesen, das ist jetzt die große Frage. Wenn nein, wenn das Gericht das nicht akzeptiert, dann ist eine unbedingte Gefängnisstrafe wohl kaum zu vermeiden.
Besten Dank. Das war Deutschland-Korrespondent Kaspar Selk. Serbien wählt am Wochenende das Parlament. Wahrscheinlichster Sieger der 44-jährige Vize-Ministerpräsident Aleksandar Vučić mit seiner Fortschrittspartei. Er ist der neue starke Mann im Land und diese Wahlen dürften ihn noch mächtiger machen. Allerdings war Aleksandar Vučić schon einmal in der Regierung unter Milošević. Dem ehemaligen Nationalisten trauen deshalb viele nicht über den Weg. Walter Müller mit einem Porträt.
Aleksandar Vučić hat kürzlich erreicht, was sich viele Politiker in den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens wünschen. Einen prominenten Auftritt im US-amerikanischen Fernsehsender CNN. Vučić betont im CNN-Interview staatsmännisch den Reformwillen der Regierung und des serbischen Volkes.
He fought corruption and organized crime and that's something that makes different between Serbia and all the others in the region. Because people do believe in their government, people do believe in reforms.
Und schon scheint wieder auf, was Vučić so suspekt macht. Wir sind anders, besser als die anderen Staaten in der Region, denn wir bekämpfen Korruption und organisiertes Verbrechen. Und die Menschen glauben an ihre Regierung und die Reformen, behauptet Vizeministerpräsident Vučić, ein promovierter Jurist mit Bestnoten. Serbien ist grösser, besser und die stabilisierende Macht auf dem Westbalkan. Das lässt der grossgewachsene und etwas klobige Vučić immer wieder durchblicken. Vučić steht unter Verdacht, ein talentierter Opportunist zu sein. Einer, der den grossserbischen Traum aufgibt und sich zum überzeugten Pro-Europäer wandelt. Vor allem der eigenen Macht zuliebe und auch ein bisschen für Serbien, das am wirtschaftlichen Abgrund steht und keine Alternative zum rettenden EU-Beitritt sieht. Noch 2001 schrie Aleksandar Vučić am patriotischen Kongress der ultranationalistischen Radikalen nach einem Groß-Serbien. Er war damals der 31-jährige Generalsekretär der Radikalen. Vučić forderte serbisch besiedeltes Gebiet im Nachbarstaat Kroatien ein.
Hoćemo samo ono što je naše srpsko, a to jesu i taj Karlobag i Ogulin i Karlovac i Virovitica.
Wir wollen nur was unser ist, das serbische Territorium, rief Vučić ins begeisterte Publikum. Wohlverstanden, dies sagte er 4 Monate nach dem Sturz des Autokraten Slobodan Milošević und der Machtübernahme der demokratischen Opposition in Serbien. Denn damals, im Oktober 2000, stürzte Vučić zusammen mit Milošević. Er war im Milošević-Regime Informationsminister und sorgte dafür, dass alle Medien die patriotische Linie einhielten. Kritische Medien machte er mundtot. Heute hat das der 44-Jährige nicht mehr nötig. Die meist willfährigen serbischen Medien akzeptieren widerspruchslos, dass seine Scheidung und angebliche Wiederverheiratung im vergangenen Dezember kein Thema sein darf. Selbst die klatschgierigen Boulevardmedien halten sich daran. Der Wandel vom Saulus zum Paulus hat Vučić 2008 vorbereitet. 8 Jahre nach dem Sturz von Milošević spaltete er sich von den Radikalen ab, den Ultranationalisten. Er gründete eine neue Partei, die sogenannte Progressiven. 4 Jahre später zogen die nationalpopulistischen Progressiven als wählerstärkste Partei in die Regierung ein. Seitdem haben viele Serbinnen und Serben wieder einen starken Mann, den sie so lange vermisst haben. Und sie hören auf ihn auch mangels Alternativen. Kämpft, anstatt zu jammern und euch zu beklagen, hämmert der beliebteste Politiker Serbiens seiner begeisterten Wählerschaft ein. Zeigt Energie und ihr werdet gewinnen.
Nemojte ni da kukate uopšte, nemojte da se žalite, nego se borite. I borite se, i borite se, i kad se budete toliko borili, kad budete pokazali takvu energiju, onda ćete i da pobedite.
Aleksandar Vučić und seiner Fortschrittspartei sagen Wahlprognostiker gegen 50% Wähleranteil voraus. Was Vučić dann genau wie machen will, ist nicht so klar. Versprochen hat er harte Reformen und ein besseres Leben, etwas später dann im nächsten Jahr.
Walter Müller über Aleksandar Vučić, den aussichtsreichsten Kandidaten, wenn Serbien am Sonntag ein neues Parlament wählt. Damit ist es 5:1 geworden. Libyen. Das Land ist weit entfernt von stabilen Verhältnissen. Premier Ali Zeidan ist vom Parlament zum Teufel gejagt worden. Er soll das Land bereits verlassen haben. Und seit Monaten ist ein Kampf im Gang um den Export des Öls, der wichtigsten Einnahmequelle des Landes. Im Osten des Landes, dort wo das Öl herkommt, wächst die Unzufriedenheit. Sonja Zekri ist Korrespondentin für den Tagesanzeiger und die Süddeutsche Zeitung. Sie hat Libyen erst kürzlich bereist. Ich habe sie gefragt, ist es so, wer Ölexport kontrolliert, kontrolliert Libyen?
Wer den Ölexport kontrolliert, kontrolliert natürlich auch die Einnahmen aus dem Ölexport. Und damit kann er sich Gefolgschaften sichern, Milizen bezahlen, politische Gruppen an sich binden und Loyalitäten schaffen. Der gesamte Reichtum Libyens war ja immer ein starkes Argument auch für den Zusammenhalt des nationalen Staates. Und das ist nun in Gefahr.
Jetzt wird seit Monaten gestritten um diesen Ölexport, um die Kontrolle über den Ölexport. Wer kontrolliert ihn denn im Moment?
Bislang wurde der Ölexport ja eigentlich staatlich kontrolliert, aber nun hat man ja gesehen am Wochenende, dass eine Autonomiebewegung im Osten des Landes, die Provinz Cyrenaica, zum ersten Mal ein Schiff beladen hat. Die haben ein Schiff mit Öl beladen, das unter nordkoreanischer Flagge segelt, von dem man aber nicht genau weiß, wer der Eigentümer ist. Und dieses Schiff hat tatsächlich den Hafen der Stadt Sidra verlassen können und soll sich nun in internationalen Gewässern aufhalten. Das ist tatsächlich ein Präzedenzfall. Seit einem Jahr hat es immer wieder Gruppen gegeben, die Ölterminals oder Gasterminals besetzt haben, also Milizen einer bestimmten Stadt oder die Berber, die Amazigh. Aber nun ist es zum ersten Mal gelungen, das Öl auch zu exportieren. Und damit schafft sich eben diese Autonomiebewegung im Osten eine eigene Finanzquelle.
Die libysche Regierung, diese ist offensichtlich zerstritten. Welchen Einfluss hat sie denn überhaupt noch?
Libyen funktioniert im Moment nicht wie ein Staat, wie man ihn sich im Westen vorstellt. Es gibt in Libyen eigentlich fast keinen Staat. Es gibt konkurrierende politische Institutionen, die Regierung, aber auch beispielsweise den Nationalkongress. Es gibt mächtige Städte, die sich wiederum eigene Regierungen gegeben haben. Und insofern ist die Regierung nicht nur im Osten Libyens sehr, sehr schwach und machtlos, sondern eigentlich im größten Teil des Landes.
Sie haben die Autonomiebewegung im Osten Libyens angesprochen. Dort kommt ja das Öl her. Die Leute beklagen sich aber, sie hätten von diesem Reichtum nichts. Ist dieser Unmut berechtigt?
Der Unmut ist berechtigt. Der Osten, also die Region um Benghazi, war unter Gaddafi lange, lange Zeit vernachlässigt. Und dort hat ja nicht umsonst auch der Aufstand vor 3 Jahren begonnen, weil der Zentralismus erdrückend war und sich eben die Menschen marginalisiert gefühlt haben. Und sie sagen, also einer hat mir mal gesagt, wir müssen ja sogar, wenn wir eine neue Straßenlaterne errichten wollen, müssen wir nach Tripolis fahren. Die Schulen sind schlechter, die Krankenhäuser sind schlechter, die Straßen sind schlechter. Dort ist das meiste Öl, aber dort kommt eben überhaupt nichts an. Und die Menschen wollen eben jetzt, dass davon etwas übrig bleibt. Das sind nicht Forderungen von 90% aller Öleinnahmen, aber sie sagen, 10-15% muss doch irgendwie bei uns bleiben. Wir müssen doch irgendwie spüren, dass von diesem Reichtum auch bei uns etwas bleibt.
Dieses ganze Machtgerangel, dieser Streit ums Öl, Sonja Zekri, welche Folgen hat das für die libysche Wirtschaft und damit auch für die Bevölkerung?
Tendenziell katastrophale Auswirkungen. 90% der staatlichen Einnahmen stammen aus dem Export von Rohstoffen, also Öl, aber auch Gas.
Sagt die Journalistin Sonja Zekri. In einer Minute eins, und das gibt es gleich bei uns. Das große Rätseln um Flug MH370. Was ist von all den Theorien und Spekulationen zu halten? Und was macht die Suche nach dem verschollenen Flugzeug so schwierig? Darüber sprechen wir gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Nina Gigax.
Alle Haushalte und größere Unternehmen sollen künftig Radio- und Fernsehgebühren bezahlen, auch wenn sie keine herkömmlichen Empfangsgeräte haben. Diesem Vorschlag des Bundesrats hat der Nationalrat zugestimmt. Der Ständerat will Geldwäscherei erschweren. So soll es nicht mehr erlaubt sein, etwas mit mehr als 100.000 Franken Bargeld zu bezahlen. Höhere Beträge müssen künftig zwingend über eine Bank abgewickelt werden. Die Schweizer Skifahrerin Lara Gut hat am Weltcup-Finale auf der Lenzer Heide die Abfahrt gewonnen, vor der Österreicherin Elisabeth Görgl. Auf den nächsten beiden Plätzen folgen zwei weitere Schweizerinnen, Frenzi auf den Platten und Fabienne Sutter.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.